Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Jawohl. Ja, schön, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Ist wieder sehr, sehr schön, dass wir mal wieder nicht nur zu zweit sind, Kurt, sondern heute auch wieder einen Gast dabei haben. Und vor allem einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich heute sehr, sehr freue, weil der mal einen ganz anderen Blickwinkel hier so mit reinbringt, finde ich, und ein ganz tolles Thema mit auf den Plan ruft. Deswegen, ja, also ich glaube, das muss man einfach so sagen. Ich fange erstmal an, hole dich erstmal schon mal rein. Bei uns ist nämlich heute Rolf Schrömgens. Hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, schön bei euch zu sein.
Ja, Rolf, wir haben uns ja heute echt ein spannendes Thema vorgenommen. Und zwar, macht eigentlich Erfolg glücklich? Genau, also so ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen schauen, vielleicht kurz so mein Background zu dir oder ne, wie ich dich so wahrgenommen habe und warum ich es auch schön finde, dass du heute bei uns bist. Man kann ja vielleicht sagen, dass mein Mann ne, mit dir zusammengearbeitet hat und ich weiß noch ganz genau, irgendwie wann war das? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, als er bei euch gestartet ist und was ich total klasse fand, war, aber so hatte ich euch auch grundsätzlich schon wahrgenommen, als so mit Trivago halt, als mit eines der Unternehmen, die wirklich eine ganz, ganz, der ersten deutschen Unternehmen, die mal eine ganz neue, moderne Unternehmenskultur geschaffen haben. Ihr habt euch ja ganz anders aufgestellt, das ganze Thema New Work, ne, wenn man so will, da ja auch schon, ich sag mal, nach vorne getrieben. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach London ausgewandert, mein Mann und ich. Da hat er euch leider verlassen in dem Moment. Aber was ganz interessant war, dass wirklich im Underground überall, das war so, ich weiß nicht, 2017 oder so, das war komplett gepflastert mit euch, ne? Also mit der Werbung von Trivago. Und es war total spannend. Also erstmal klar, mein Mann war ja immer auch sehr begeistert von euch und von eurem Unternehmen und von der Idee und der Strategie. Und dann war es halt einfach so interessant, so ein bisschen euren Weg dann mitzubekommen, so von verschiedenen Blickwinkeln her. Und ich finde es einfach natürlich bewundernswert, also wenn man das so sagen kann, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr im Grunde genommen, ja, dass da eine Idee war und ihr am Ende ja, wenn man so will, schon in wenigen Jahren das Unternehmen wirklich zu einem Unicorn ne, gemacht habt und ja, daraus einfach ein Milliardenunternehmen gemacht habt, auch an die Börse gegangen seid, du dann auch das verkauft hast oder ihr das verkauft habt, ne, muss man ja sagen. Genau, und wo man jetzt natürlich sagt, Mensch, Rolf, also du hast doch eigentlich alles geschafft, du hast so das große Ziel, was wahrscheinlich sehr, sehr viele anstreben. Also das kann ich auch nur aus dem Coaching natürlich bestätigen, dass sehr, sehr viele Klienten kommen und sagen, ja, also wie schaffe ich es eigentlich, da für mich zu gründen, erfolgreich zu werden? Ich habe eine Idee, ich will da irgendwie vorangehen, ich weiß aber nicht, wie ich die wirklich, ne, wie ich die großkriege, wie ich die Begeisterung quasi teilen kann mit anderen, so dass daraus auch wirklich mehr wird. Und spannend finde ich da jetzt einfach heute mal zu betrachten, erstmal natürlich dich als Person, also wo kommst du so her, dass wir uns das mal anschauen, auch wie ist es dann zu Trivago gekommen und wie war so für dich der Weg, also wie hat sich die Entwicklung auch, das finde ich ganz interessant, für dich angefühlt. Und natürlich jetzt so die Frage, jetzt bist du irgendwie, glaube ich, an einem Punkt, wo wirklich sehr, sehr viele hinwollen würden. Also man hat eine Sorglosigkeit, es geht einem gut, ne? Man kann im Grunde genommen Dinge verwirklichen, auf die man Lust hat. Man muss sich nicht mehr in so einen 9-to-5-Job reinpressen. Und wie fühlt sich das eigentlich für dich an? Also du hast ja Anerkennung bekommen, Erfolg bekommen, ne? So, ich sag mal so, die großen Parameter hast du geschafft, ne, wenn man so will. Und dass wir einfach im Grunde da mal so reingehen und uns das mal näher anschauen. Aber Jetzt habe ich so weit ausgeholt. Erstmal, wie gesagt,
300 Fragen.
Genau, 300 Fragen. Schön, aber genau, erstmal, Rolf, dass du da bist. Fangen wir nochmal am Anfang an und vielleicht, natürlich willst du dich auch erstmal vielleicht selber vorstellen. Komm erstmal rein.
Ja, okay, okay, super. Weil grundsätzlich mega Fragen, aber ich weiß nicht, ob du mich jetzt für die nächsten 2 Stunden lang einfach sprechen lassen möchtest. Aber ich versuch's mal kurz zu machen, ein bisschen Hintergrund zu mir zu geben. Weil ich schon, wenn ich bei Psycho trifft Coach bin, möchte ich natürlich auch ein bisschen irgendwie von mir erzählen. Und vielleicht könnte er mich ja gleichzeitig auch ein bisschen therapieren. Das fände ich ganz schön eigentlich.
ja, schauen wir mal genau.
Wo komme ich her? Ich bin in Mönchengladbach groß geworden. Kleinstadt, würde ich mal sagen. Stadt, aber trotzdem klein. Meine Eltern haben ein relativ bekanntes, in Mönchengladbach bekanntes Restaurant, was sie in der 5. Generation geführt haben. Ich wäre die 6. Generation gewesen. Deswegen war mein Weg relativ klar vordefiniert, dass ich halt irgendwie, wenn ich 18 bin, eine Kochausbildung mache, dann irgendwann in den elterlichen Betrieb komme und den auch weiterführe. Das war eigentlich von meiner ganzen Kindheit, war das relativ klar, dass das so passieren würde. Kindheit in diesem Restaurant verbracht, ich glaube, mit so eines der prägendsten Ereignisse in meinem Leben, weil halt irgendwie wirklich so im Gastraum aufgewachsen, meine Hausarbeiten dort gemacht, immer wahnsinnig viel irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit verschiedensten Leuten zu kommunizieren, viel zu frühreif gewesen, dann immer irgendwie mit allen möglichen Gästen mich angelegt und diskutiert über Politik und so weiter, als irgendwie Junge, der irgendwie mit 12 Jahren gerade über die Theke gucken konnte und sich dann aber halt immer mit den Leuten hinter der Theke unterhalten hat tatsächlich. Relativ früh eine Idee bekommen, was Unternehmertum heißt, glaube ich auch, was auch nicht immer leicht war. Meine Eltern oft auch schon mal Probleme hatten, ne? So eine Gastwirtschaft geht auch immer durch Höhen und Tiefen. Und dann aber irgendwie kam mir das irgendwie ein bisschen klein vor damals, irgendwie praktisch diesen vorgefertigten Weg zu gehen und wollte mich da auch so ein bisschen befreien. Hatte eigentlich sehr breite Interessen in der Schule, habe mich zum Beispiel auch für Psychologie, für Philosophie, für Physik auch interessiert und so weiter. War natürlich alles sehr weit weg von dem, was eigentlich irgendwie so für mich irgendwie der Weg war. Und habe so mehr oder weniger als Kompromiss auch irgendwie mich nicht mit meinen Eltern anlegen zu wollen, sie nicht enttäuschen zu wollen und so weiter, habe ich aus so einer Situation heraus mich dann für BWL entschieden. Habe dann in Essen angefangen, BWL zu studieren. Das wurde mir dann auch irgendwie zu klein, bin dann nach Leipzig gegangen, habe da wirklich auch guten Kontext bekommen. Das war so eine private Hochschule damals, die auch selber noch ein Startup war und sich gerade so entwickelt hat. Habe da einfach ein sehr, sehr gutes Gerüst bekommen und habe auch einfach coole Leute kennengelernt. Habe mich dann dort eigentlich aus der Universität direkt selbstständig gemacht, in meiner ersten Firma Chow.com. Das war so in der ersten großen Internet-Bubble in Deutschland, 99, 2000. Habe irgendwie da festgestellt, hab da das irgendwie sehr klassisch gemacht, wir haben sehr, sehr schnell Kapital aufgenommen. Ich war 23, habe selber noch fast studiert, haben dann irgendwie in einem halben Jahr irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen, glaube ich, damals aufgenommen, 40 Millionen, weiß gar nicht mehr, Euro. Man hat uns damals mit Geld irgendwie zugeschmissen, weil irgendwie damals gedacht hatte, okay, jeder, der gerade irgendwie 23 ist und der die Chuzpe hat, irgendwie zu einem VC zu gehen, der ist das nächste Genie. Waren wir nicht, ja, ganz klar, hatten eigentlich kein Businessmodell wundert mich immer noch, dass die Firma nachher extrem, also sehr erfolgreich geworden ist, aber hat es tatsächlich geschafft, allerdings auch ohne mich, weil ich dann relativ früh gesagt habe, das ist eigentlich was ich so nicht mehr machen möchte. Das ist irgendwie, ich habe selber, es waren sehr viele VCs, also Venture Capital Firmen, Leute, die Kapital gegeben haben, dann in die Firma eingestiegen. Ich selber hatte wenig Möglichkeit, noch irgendwie wirklich eine Firma zu kreieren, die ich kreieren wollte. Und deswegen habe ich mich dann zurückgezogen aus der Firma, habe meine Anteile mehr oder weniger verschenkt, einfach nur, weil ich raus wollte. Und habe dann gedacht, mir steht die Welt offen, ich kann alles machen, alles, was ich anpacke, wird zu Gold. Und wie das so ist im Leben, wenn man das, in dem Moment, wo man das denkt, kriegt man das Gegenteil bewiesen. Hab dann ein, zwei Unternehmensversuche gestartet, die nicht erfolgreich waren. Hab versucht, meine Promotion durchzuziehen, die ich nie abgeschlossen habe. Hab dann den Betrieb meiner Eltern übernommen, weil mein Vater krank geworden ist, bis mein Vater wieder gesund war und mich vor die Tür gesetzt hat. Und und hab dann eigentlich mit Ende 20 relativ so ohne Job und eigentlich ohne Perspektive dagestanden. Und hab dann tatsächlich die Idee für Trivago gehabt und die Vorläuferidee von Trivago. Und konnte dann tatsächlich meine zwei ehemaligen Mitgründer begeistern, das mit mir zusammen aufzuziehen. Und das war trotzdem jetzt kein Weg, der von vornherein irgendwie super einfach war. Wir haben oft irgendwie kurz vorm Bankrott gestanden. Dann haben wir aber irgendwann unser Modell gefunden, dass wir dann tatsächlich skalieren konnten, ne? Also dass wir dann groß machen konnten. Und haben dann zwischen vor allen Dingen so 2008, würde ich sagen, wo unser Modell so halbwegs gestanden hat, irgendwie bis 2016 halt die Firma von ein paar hunderttausend Euro Umsatz zu über 1 Milliarde Umsatz gebracht und dann auch irgendwie an den Nasdaq und irgendwie über, glaube ich, 7 Milliarden Bewertung oder so, also in der Spitze. Das war auf jeden Fall eine extreme Erfahrung, ja, also extreme Geschwindigkeit und so und natürlich auch eine extreme Lernerfahrung. Aber trotzdem haben wir so viele Sachen anders gemacht als in der ersten Firma. Obwohl das denn so schnell ging, haben wir halt sehr, sehr konservativ gewirtschaftet. Tatsächlich haben praktisch immer nur das Geld ausgegeben, was wir eingenommen haben. Dadurch haben wir auch sehr lange die Kontrolle behalten, konnten viele Sachen ausprobieren, konnten ganz eigene Führungsmodelle entwickeln und waren wie so ein Biotop letztendlich. Ne? Das kann man sich vorstellen irgendwie. Das gibt's sonst eigentlich nicht. Ne? Also wenn du dir jetzt Firmen anguckst, die so schnell so groß geworden sind, die machen das eigentlich unter extremem externen Einfluss. Ne? Also wenn du jetzt Airbnb oder so anguckst, die haben dann Milliarden aufgenommen, bis sie eigentlich den Erfolg hatten, den sie heute hatten. Also unglaublich viel Geld ausgegeben und haben sich natürlich auch sehr abhängig gemacht von Investoren. Und wir haben das nicht gemacht. Also wir mussten das nicht und konnten unsere Firma eigentlich sehr unabhängig aufbauen. Und ich stelle halt fest, dass dadurch wir viele Sachen halt entwickeln konnten und unsere ganz eigene Kultur entwickeln konnten, unsere ganz eigene Führungssysteme entwickeln konnten, die sehr unterschiedlich waren zu dem, was es eigentlich überall drumherum gab. Das ist, ich stelle mir das immer so vor, wie so die Galapagos-Insel. Du hast so ein eigenes Ökosystem, was irgendwie sehr unabhängig ist von allem außen drum. Und wenn da denn genug Ressourcen da sind und genug Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, dann entwickeln sich halt so ganz eigene Spezies, ja. Und ich glaube, das ist bei uns auch passiert. Also wir haben schon sehr eigene Lösungen gefunden für viele Themen.
Weil ihr, also ich würde ja echt behaupten, dass ihr da, oder kannst du gerne auch nochmal was zu sagen, Rolf, aber ich nehme euch da schon so wahr, dass ihr wirklich Vorreiter wart von bestimmten Ideologien bezüglich halt so Unternehmenskultur, auch mal Dinge anders anzupacken. Ja, den Mitarbeitern einfach mal Freiheiten und Freiräume zu schaffen und auch so die Eigenverantwortung, der Eigenverantwortung wahrscheinlich auch mehr Vertrauen zu schenken. Oder was würdest du sagen, Rolf, was hat euch ausgezeichnet, was hat euch so motiviert, auch irgendwie da anders zu denken, anders voranzugehen?
Ich glaube, es wird oft nach außen hin als Ideologie wahrgenommen. Ich glaube, es war keine Ideologie, weil es sehr auf Empirie aufgebaut war. Wir haben einfach Dinge probiert. Wir sind mit vielen Dingen gescheitert und weil wir mit den Dingen gescheitert sind, haben wir sie weiterentwickelt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Gründer irgendwie eine extrem fortschrittliche Überzeugung hatten, wie man eine Firma führen sollte und das dann konsequent von Anfang an umgesetzt haben, sondern wir waren eigentlich wie jeder andere auch. Ja, also wir sind in diesen ganzen Prozess gegangen und hatten die Überzeugung, wie jede andere Firma auch, wie jeder andere Leader letztendlich das auch hatte, ne? Also ich glaube, ich war nicht besonders unkonventionell. Ich bin da auf einer relativ konventionellen Hochschule irgendwie gewesen, ja, mit relativ konventionellen Führungsideen. Und die habe ich halt erstmal angewendet, ne? Die habe ich halt erstmal so ausprobiert und habe aber relativ schnell festgestellt, dass die nicht funktioniert haben.
Ne? Und darf ich fragen, woran hast du das festgestellt?
Ja, das ist, also ich glaube, das stellt man schon fest, wenn man genau hinschaut. Wenn man genau hinschaut und merkt so, okay, ich bilde mir eigentlich gerade nur ein, dass das wirklich einen Fortschritt macht. Also wenn man sagt, okay, zum Beispiel habe ich am Anfang angefangen und dachte so, okay, ich hatte mal im Studium Balanced Scorecard gehört. Das ist so eine Methode, wie man Ziele setzt, so über ein Jahr und aus verschiedenen Bereichen, ne? Und dann setzt man so harte Ziele und dann scoret man Mitarbeiter auf diese Ziele und am Ende passt man noch das Gehalt so an, dass es letztendlich auf diese einzelnen Ziele irgendwie angewendet wird. Und ich glaube, das haben damals noch wenige Unternehmen wirklich so krass durchgesetzt. Ne, so, weil das alleine ist schon ziemlich aufwendig. Und ich habe halt gesagt, nee, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt konsequent. Wir machen jetzt hier Balanced Scorecard-System. Jeder einzelne Mitarbeiter hat aus den verschiedenen Bereichen, hat er verschiedene Targets und auf die Targets. Und wir machen das noch so, dass wir einen großen Anteil des Gehalts letztendlich variabel machen. Ja, und auf diese Themen. Und ich dachte, das ist irgendwie mega, das wird super. Das auf einmal sind die Leute alle mega motiviert, jeder ist aligned und so, das wird toll. Ja, so wie ich es im Studium gelernt habe. Und haben das sehr konsequent gemacht und haben dann halt tatsächlich festgestellt, dass das spätestens im zweiten Jahr auf einmal überhaupt nicht mehr motivierend war für die Leute. Ne? Also weil die hatten dann alle schon ihren Bonus einkalkuliert und im zweiten Jahr war es dann teilweise so, dass die den nicht mehr bekommen haben. Wir haben eigentlich nur noch negative Gespräche geführt. Das positivste Gespräch war eigentlich immer das erste, wo man irgendwie die Ziele festgelegt hat und so. Das hat immer noch viel Wert geschaffen, weil man über Wertschöpfung gesprochen hat, weil man sich aligned hat und so weiter, ne? Weil jeder seine eigenen Ziele vorbringen konnte. Das hat immer noch funktioniert. Das erste Gespräch danach, das wurde dann schon negativer, weil dann ging es darum, okay, welche Ziele hat man erreicht und welche nicht. Und da gibt es halt so zwei Möglichkeiten. Entweder ist es halt extrem erfolgreich, ne? Also ein Übererfolg erfüllt oder untererfüllt. Und beides führt irgendwie zu einem Problem, weil das Übererfüllte ist immer so, dass man dann fragt, okay, warum war das Ziel denn irgendwie, war das Ziel nicht richtig gesetzt, ja? Und natürlich auch dazu führt, dass ein Mitarbeiter, wenn er irgendwie seine Ziele schon zur Jahreshälfte übererfüllt hat, dann natürlich auch sagt, na super, habe ich doch schon im Griff, ja? Und wenn er sie untererfüllt hat, wird er halt unzufrieden, weil er sie halt untererfüllt hat. Und das sind schon komische Diskussionen, dann spricht man viel über Abhängigkeiten und so. Also man merkt, dass die Welt nicht so einfach ist. Mhm. Und dass sie sich selbst mit aller Komplexität und mit allem Aufwand auch diese Komplexität sich nicht erschlagen lässt. Und das ist halt, dass wir uns halt was vormachen, wenn wir Leuten so Ziele geben und sagen, so, das ist jetzt die Zielerreichung und wenn du das erfüllt hast, dann bekommst du 100% von deinem Gehalt. Das ist halt eine extreme Vereinfachung und so sieht die Realität einfach leider nicht aus. So, und das haben wir festgestellt, haben dann irgendwann gemerkt, okay, das führt hier nicht zu einer Motivation, das hat jetzt nichts verbessert und haben das dann wieder eingestampft und haben uns dann halt mit anderen Themen auseinandergesetzt und das hat halt immer wieder zu Learnings geführt. Ja, gibt andere Themen, zum Beispiel wurde ich irgendwann mal von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen, irgendwie dass es ja eigentlich irgendwie keinen Sinn macht, irgendwie bei Leuten irgendwie Arbeitszeit zu messen oder Urlaubstage und so, weil ja Zeit irgendwie, ich glaube, er hat es damals, glaube ich, irgendwie nur gehört und er meinte so, ja, da gibt es so ein Startup in den USA und das macht es nicht mehr und so. Und warum machen wir das nicht? Ne? Und dann habe ich gesagt, ach ja, vielleicht ja keine schlechte Idee, ne? Denn vielleicht, wenn man jetzt sagt, irgendwie, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, vielleicht am Ende nehmen die Leute gar nicht so viel Urlaub und sie haben aber trotzdem das Gefühl, dass sie irgendwie frei sind und irgendwie selber entscheiden können. Das ist doch super. Und ich habe aber damals das Thema eigentlich gar nicht richtig verstanden. Ich habe eigentlich wirklich nicht verstanden, dass es gar nicht darum geht, irgendwie, dass Leute denn weniger Urlaub nehmen oder so, ne? Oder dass man irgendwie so trickt und die Leute praktisch irgendwie dazu bringt, dass sie dann weniger Urlaub nehmen, sondern dass es einfach total bescheuert ist, irgendwie Zeit als Maßstab für Produktivität zu nehmen. Hm. Und habe das nicht verstanden. Hm. Habe das am Anfang nicht verstanden. Ich habe es auch falsch gemacht und habe dann gemerkt, auf einmal nimmt keiner mehr Urlaub und so. Irgendwie das aber so war es jetzt auch nicht gedacht. Ja? Und Und ich glaube, da musste ich erstmal durchgehen, so, und bis ich das wirklich verstanden hatte.
Das war der Effekt Rolf. Also ja, als ihr gesagt hattet, Urlaubstage, ne, so viel ihr wollt, haben die Leute keinen Urlaub mehr genommen. Also als
weniger Urlaub, bis ich verstanden hatte, was wirklich die Idee dahinter ist. Und das hat gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. Und bis ich dann wirklich das auch so kommuniziert habe. Also bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, hier wird sich niemand mehr im Unternehmen irgendwann angucken, wie viele Urlaubstage einer hat, es sei denn, jemand hat zu wenig. Mhm. Ja, nur dann wird sich angeguckt, wer das hat, und die werden darauf hingewiesen, dass sie einen Urlaub zu nehmen haben. Und sonst machen wir das einfach, wir gucken uns das nicht mehr an. Und wir schauen uns auch nicht mehr an, wann einer arbeitet und wie lange einer arbeitet. Ich möchte nie mehr ein Argument hören wie, der ist aber immer schon um 2 Uhr nach Hause gegangen. Und in dem Moment, wo wir das, glaube ich, wo ich das verstanden habe und die Organisation es zumindest in großen Teilen verstanden hat, in dem Moment ist erst der Produktivitätseffekt gekommen. Ja, also ich habe das, und ich glaube, das sind halt so Learnings, die ich so über die Zeit generiert habe. Und es ist nicht so, dass ich das immer alles sofort verstanden habe, dass ich da der Vorreiter war oder dass ich das alles schon irgendwie so als Mastermind mir überlegt hatte, sondern wir sind da wirklich einfach durch viel Trial and Error gegangen und haben viele Dinge ausprobiert, die sich andere nicht getraut hätten. Andere hätten vielleicht gar nicht angefangen zu sagen, wir gucken nicht mehr auf Zeit, wir geben so viele Urlaubstage wie nötig und so weiter. Wir haben es halt ausprobiert. Wir haben gemerkt, okay, wie man es nachher anwenden muss, und haben es inzwischen dann mehrmals reiteriert und umgestellt. Und dann hat es halt irgendwann besser funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall Trial and Error. Es ist nicht auf irgendwie einen größeren Plan irgendwie basierend. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht ideologisch. Ne? Also natürlich entwickelt sich daraus irgendwann eine Abstraktion. Also irgendwann merkt man, es gibt bestimmte Muster, die immer in verschiedenen Themen immer wieder auftreten. Und irgendwann versucht man dann, diese Muster irgendwie aufzuschreiben. Und das ist natürlich dann, das kommt dann immer ein bisschen wie Ideologie rüber, ne, ist aber eigentlich nur eine verdichtete Empirie. Ja.
Du wolltest, glaube ich, gerade was fragen, Kurt, ne?
Genau, weil ich habe total gebannt zugehört, und dann bin ich so an zwei Punkten so hängen geblieben und habe gedacht, boah, die will ich dich unbedingt fragen, Rolf. Und zwar, das eine ist, du hast erzählt, dass du so, hast gesagt, frühreif. Und da habe ich gedacht, so, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, dass du wahrscheinlich sehr früh schon differenzierte Gedanken oder Vorstellungen hattest von etwas. Und dann kam sich bei mir die Frage auf, wenn wir jetzt das Thema Vision nehmen, ne? So, was würdest du sagen, bist du jemand, der von Anfang an irgendwie eine Vision hatte, irgendwas? Oder auch jetzt wieder zu dem Thema der Folge mit Erfolg, ne? Würdest du sagen, dass zum Beispiel dir so ein Konzept wie, das muss Erfolg haben, muss erfolgreich sein, dass das irgendwie ein Faktor war, den du im Blick hattest? Oder das wäre jetzt so meine, so das, was ich so eher jetzt vermutet hätte, bin mal gespannt, was du vielleicht sagst, dass du sagst, ne, ich hatte irgendwie Bock, irgendwas zu machen. Also das sowieso, du sagst gerade Trial and Error, ne? So Learning by Doing und solche, diese Sachen, dass man einfach sowas macht, drin ist und dann daran mitwächst. Ja, aber das wäre jetzt meine Frage an dich. Was waren so die Komponenten, die du jetzt rückwirkend sagen würdest, ne, die dich da in dieser Phase so begleitet haben?
Was war deine Motivation, ne, wahrscheinlich?
Ja,
ne?
Ja, wobei Motivation fände ich zu nur in eine Richtung sagend. Ne? Okay. So auch Thema Vision fand ich noch wichtig. Mhm. Und auch die Frage, hattest du schon immer so im Blick, es muss Erfolg, 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 oder war das eher ein, in Anführungsstrichen, Nebeneffekt?
Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an eine Vision hatte. Also ich werde oft gefragt, hast du dir das Unternehmen so vorgestellt und hast du dir vorgestellt, dass das so erfolgreich wird und so? Da habe ich wirklich, glaube ich, sehr wenig drüber nachgedacht. Worüber ich nachgedacht habe, tatsächlich zum Beispiel, als ich Trivago gegründet habe, war schon das Problem. Ne? Also das Problem zu lösen. Und ich glaube, dass ich lange Zeit auch so unterwegs war, immer irgendwie, Wie kann ich Themen lösen? Wie kann ich Themen irgendwie leichter machen, schlanker machen, besser machen und so weiter? Und das ist natürlich auch immer irgendwie ein starker Antrieb von mir gewesen, Probleme zu lösen. Ne? Also das ist das schon, also diese Faszination für Probleme. Aber nicht so sehr irgendwie dieser Blick auf, was wird aus dieser Firma oder so. Ne? Also idealerweise das Problem lösen. Aber nicht so irgendwie, ich werde erfolgreich oder so damit.
Genau.
Ich glaube aber, dass ich schon auch, glaube schon, dass ich auch durch eine starke Unsicherheit auch so getrieben wurde. Also ich glaube ja immer, dass Unternehmer, damit sie so stark fokussiert Dinge vorantreiben und mit so viel Energie, immer irgendeine Art von Leere füllen wollen in sich. Ja? Mhm. Und also ich glaube, sonst ist es halt schwierig. Ne? Das ist ja schon fast ein psychopathisches Verhalten, muss man sagen. Ne? Also wenn du jetzt Unternehmer bist und letztendlich dem auch vieles unterordnest, ja, dann ist es schon so, dass du, glaube ich, sowas in dir haben musst, das nicht 100% gesund ist. Ja? Also ich sage nicht, dass das sein muss, aber ist schon ein Muster, was ich bei vielen sehe. Ne? So, und auch bei mir selber. So. Und das heißt, also ich hatte schon auch, glaube ich, was in mir, was mich extrem getrieben hat. Also was mich extrem praktisch ne? Und ich glaube schon, dass es lange Zeit auch vielleicht ein fehlender Selbstwert war. Ne? Also dass ich wirklich auch irgendwie schon auch noch irgendwie externe Bestätigung gesucht habe. Die habe ich weniger in Geld gefunden, genau. Ja, als in diesem, ja, in dem Impact oder letztendlich irgendwie Geld war nur noch wichtig als Maßstab irgendwie für Erfolg vielleicht oder für irgendwie, ich habe was gemacht, was Wert stiftet, ne, und so, und habe halt durch diesen Wert, der von außen gekommen ist, dann irgendwie gedacht, ich könnte diesen Selbstwert kompensieren, was tatsächlich nie passiert ist. Also das hat nie meinen Selbstwert letztendlich erfüllt. Also der Wert, den ich von außen geschaffen habe, hat dazu nicht beigetragen. Das war eine ganz andere Entwicklung, die in mir passiert ist, hatte aber mit dieser gar nicht viel zu tun.
Okay. Ja, ich finde es spannend, ich hatte es gerade gar nicht weiter ausgeführt, weil das Wort Vision ist auch so ein verkitschtes Wort, ne? Ich habe tatsächlich das mehr so gemeint im Sinne von auch, weil ich weiß nicht, ob du es jetzt auch genauso in die Richtung auch gedacht hattest, so in Richtung so wie so eine rein Vorstellung, weißt du? So Vision, ich glaube, das verbinden ja einige auch mit, das muss direkt schon mal was Großes sein oder was so ganz Besonderes oder so. Ich meinte das tatsächlich im Sinne von irgendeiner Vorstellung, weißt du, dass du sagst, sowas, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf oder das will ich machen, das will ich ausprobieren und dann wächst du da mit, weißt du, wie ich meine? So, war das das? Kann man das so sagen? Oder
ist ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine starke Energie gewesen dafür, Themen einfach zu lösen und die habe ich immer noch. Also wenn ich heute irgendwie ein Problem oder nicht ein Problem, also wenn ich irgendwo was sehe, das, wo ich denke, okay, das könnte irgendwie besser funktionieren, dann bin ich immer noch dadurch getriggert. Obwohl ich eigentlich so ein bisschen diese starke Motivation zum Impact verloren habe. Aber ich bin immer noch dadurch getriggert, so die Energie fließt bei mir immer noch stark, wenn ich irgendwo sehe, da könnte man was besser machen. Ja, oder auch meine Begeisterung für andere ist auch relativ stark, wenn ich sehe, dass sie das tun. So, ne? Wenn ich sehe, okay, da nimmt sich jemand etwas an, ne? Irgendwie was offensichtlich nicht gut läuft. Und ist es auch so, ich habe auch eine starke Energie aus diesem Ärger, ne? So, dass ich denke, dass warum macht das eigentlich keiner? Warum ist das immer noch so? Ne? So. Cool. Und das ist schon ein Treiber. Ne? Das ist schon ein Treiber, ja, dass ich denke, okay, das warum, ne? Das muss doch nicht sein. Ne? So.
Aber Rolf, ich glaube, es braucht aber auch ein Händchen dann dafür, zu der Zeit, also auch so ein Timing-Gefühl zu haben, auch ein Trendgespür da in dem Moment zu haben, ne? Zu wissen, also jetzt mit Trivago, ich meine, zu einem anderen Zeitpunkt, ne, hättest du vielleicht mit der Idee vielleicht noch auf taube Ohren, wärst du vielleicht noch auf taube Ohren gestoßen oder wärst du vielleicht ein paar Jahre später gekommen? Also ich glaube, das hat doch auch viel damit zu tun.
Es glaube ich aber auch Glück, oder? Du. Es ist auch okay. Glück. Ich habe an einer Idee gearbeitet, ich habe mal an Tinder gearbeitet zum Beispiel. Ne?
Ach echt?
Bevor es es gegeben hat und da war ich zu früh. Und ich habe mal an Delivery Hero gearbeitet und da war ich auch ein bisschen zu früh. So, ne, das sind alles Ideen, die ich gehabt habe, da gab es die noch nicht. Also man, weißt du, also ja. irgendwann passt es halt mal. Und dann passt, also ich würde gar nicht so sagen, dass es, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, was es irgendwann mal geben wird. Ich glaube, ich würde vermuten, dass ich dir ein sehr gutes Bild geben kann, so welche Entwicklungen es in den nächsten also welche Entwicklung es geben wird. Also, wo ich immer ein bisschen Probleme habe, ist letztendlich den Zeithorizont irgendwie gut abzuschätzen. Mhm. Ne? Also ich kann ja relativ klar sagen, was passieren wird, weil es irgendwie viele Trends gibt und irgendwann gehen diese Trends übereinander und weil die übereinander gehen, passieren da wieder andere Dinge draus und so. Ne? Und das ist relativ klar, finde ich. Ich finde es nicht so schwer, irgendwie sich das vorzustellen tatsächlich. Und das, vielleicht ist das auch eine Kompetenz, ne? Dass ich irgendwie relativ gut diese Trends zusammenbringen kann und mir vorstellen kann, was daraus passiert. Aber ich bin nicht so gut zu sagen, ist es jetzt in 5 Jahren oder in 3 oder in 10 oder so. Ne? Ich habe immer noch irgendwie riesen Wetten auszustehen, irgendwie wann es irgendwie selbstfahrende Autos in Deutschland gibt. Und wahrscheinlich habe ich mich da wieder überschätzt. Und die Zeit unterschätzt. Ja? Aber tatsächlich, das mache ich nicht so gut. Vielleicht, weil ich auch zu positiv bin. Ne? Was mir in anderen Situationen hilft, dass ich positiv bin. Aber oft überschätze ich die Entwicklungsgeschwindigkeit tatsächlich. Ich überschätze sie. Ich denke, dass es schneller geht, als es denn wirklich geht. Aber ich glaube auch, dass das natürlich ein Motor ist. Ne? Wenn du dir jetzt irgendwie anguckst, so Elon Musk überschätzt sich ja andauernd eigentlich, ne? Zum Beispiel.
ich glaube, das braucht es. Ne? Ja.
Aber es geht ja auch viel voran, ne? Am Ende des Tages, das muss man sagen.
Total.
Ne? Ja, also und das ist natürlich trotzdem auch ein Motor, sich das vorstellen zu können und zu sagen, nee, da geht's schon hin, ja, und ja, da bin ich halt irgendwie am Ende doppelt so langsam, aber immer noch okay eigentlich, dann doch, ne, so.
Ich würde, glaube ich, gern, Rolf, wenn das für dich okay ist, nur bei dir nur so ein bisschen nachhaken. Du hattest das auch gerade so ein bisschen mit dem Selbstwert angesprochen und wir kamen ja auch so ein bisschen aus der Richtung Motivation und Vision. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, Rolf, wie bist du eigentlich aufgestellt? Was sind eigentlich so die Werte, die du mitbringst? Und ja, was sind eigentlich die Dinge, die dich da halt antreiben? Ne? Und du hattest gerade zum Beispiel schon eine Sache beschrieben, ne? Das ist so dieses Thema Dinge erleichtern im Leben oder ne, Lösungen finden im Leben. Das könnte ja zum Beispiel eine Sache sein, die dich besonders auszeichnet. Hast du Dinge, wo du sagen würdest, das sind halt einfach so ja Dinge in meiner Persönlichkeit, ne, so in mir begründet, die halt auch meinen Weg im Grunde genommen dadurch gekennzeichnet haben?
Ich glaube, ich habe schon eine extreme Neugier irgendwie für Themen und so ein Wissensdurst, ne? So ein Durst, Dinge zu verstehen. Und ich glaube, daraus kommt auch in dem Moment, wo ich sie nicht verstehe, wo ich sie mir nicht erklären kann, irgendwie ein Veränderungsdruck irgendwo. Ne? Mhm. Also, ne? Also du versuchst, du denkst über Dinge nach und du siehst irgendwie, wie sie passieren und du willst wirklich sie in der Tiefe verstehen und wenn du sie dann verstanden hast, dann gibt es dann oft ja auch Situationen, wo du denkst, so warum ist es noch so? So schließt sich das, glaube ich, an. Also okay. Es kommt, glaube ich, aber auch aus einem sehr starken Erkenntnis irgendwie, also aus Erkenntnismotivation, ne? Also wirklich, also Dinge zu verstehen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, ich habe immer gesagt, ich werde entweder Wissenschaftler, ne, irgendwie Professor oder Unternehmer. Ne, weil ich das auch sehr stark in mir habe. Also ich habe auch dieses Verstehen wollen in mir. Ich fand es dann am Ende immer zu theoretisch. Ne? Und dann zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich habe meine Promotion angefangen, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel gelesen und ich habe auch mir sehr, sehr viele Sachen angeguckt und ich fand es dann alles einfach so trivial, dass ich es nicht mehr schreiben konnte. Und das war so, ne? Und also ich kam dann halt auch da an eine Grenze, zumindest was die BWL anging. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir nicht mehr vorstellen, BWL zu promovieren, weil es einfach zu trivial ist eigentlich. Mhm. Ich finde das schon auch spannend. Das ist schon auch was mich antreibt. Deswegen, jetzt gerade denke ich immer so, ich müsste mich mal mit einem super komplexen Thema auseinandersetzen, was ich noch gar nicht kenne, um das wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Und das treibt mich schon auch an. Also das finde ich schon auch nochmal wahnsinnig spannend. Wie gesagt, meine Motivation hat sich schon auch verändert. Ich glaube, ich habe in der ersten Phase, glaube ich, sehr stark diesen Selbstwert gesucht. Ja? Und das hat sich dann doch in den letzten Jahren geändert. Also ich glaube, dann habe ich dann diesen Selbstwert schon auch aufgebaut und bin da irgendwie selber sicherer geworden. Und dadurch hat sich meine Entwicklung, glaube ich, sehr viel geöffnet. Also während am Anfang halt sehr stark immer nur darum ging, also Selbstwert auf alle möglichen Arten und Weisen zu füllen, ist dann in dem Moment, wo man den eigentlich gefunden hat und sicherer wird, öffnet es dann sehr viele Perspektiven. Und deswegen finde ich es gerade auch total schwierig zu sagen, was motiviert dich jetzt eigentlich gerade? Ja, weil diese Idee ist für mich immer abstrakter geworden. Also ich hatte jetzt eine lange Phase, wo es tatsächlich dieses Lernen war, ne? Also dass ich immer sagte, okay, was ist dein Ziel? Irgendwie, ich will irgendwie mehr Dinge verstehen und so, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte irgendwie meine Persönlichkeit weiterentwickeln oder so. Und ja, so ganz aktuell muss ich sagen, ist es dann doch wieder so, dass ich so, ja, also auch den Wert darin nicht mehr so richtig sehe. Und man könnte jetzt sagen, oh, das hört sich aber schwierig an, weil du hast ja jetzt gar keinen Purpose mehr, aber eigentlich fühle ich mich sogar noch sicherer darin. Und habe jetzt eigentlich so, dass ich so eigentlich sehr stark versuche, im Moment zu leben, ne, und mit der Energie zu gehen. Man merkt, dass man automatisch im konventionellen Sinne esoterischer wird. Und sehr stark mit dem Gefühl geht, ja, und da sind immer noch diese Überbleibsel natürlich aus der Vergangenheit, ne, mal ist es irgendwie dieses Gefühl, oh, da kann ich jetzt irgendwie was Tolles bauen oder da kann ich ein tolles Problem lösen oder da habe ich irgendwie einen tollen Erkenntnisgewinn oder so. Natürlich gibt es diese Überbleibsel noch, aber die sind nicht mehr so stabil. Das ist eher so, dass ich halt sehr sehr stark irgendwie auch also einfach viel mehr im Jetzt bin, finde ich. Und es macht mir viel, viel mehr Spaß als früher. Also mein Leben macht mir heutzutage, glaube ich, viel, viel, viel mehr Spaß, als es mir vor 5 Jahren gemacht hat. Aber das liegt nicht am Erfolg und das liegt nicht am Geld und so weiter, sondern es liegt daran, dass ich irgendwie dass ich viel mehr bei mir selber bin als früher.
Das hört sich total gut an, ehrlich. Ich habe das auch deswegen gefragt, weil ich das auch mit Klienten meistens auch bespreche, natürlich zu Beginn. Was sind eigentlich so die Werte? Was sind eigentlich die grundlegenden Dinge, die die Leute dann auszeichnen und wo die eigentlich für sich, also woran man auch für sich dann feststellen kann, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich gerade mache, eigentlich genau das, was ich machen möchte? Oder, ne, also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt so deinen Weg höre, da kannst du mich aber auch gerne korrigieren. Ne? Du wolltest immer gründen oder, ne, also du hast immer auch, wie gesagt, was ist immer sehr, ja, sag ich mal, getrieben davon, Dinge zu verbessern oder, ne, hast du halt immer so ein bisschen auch dein eigenes Ding gemacht. Da würde ich jetzt vielleicht vermuten, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass das vielleicht so ein Thema der Unabhängigkeit ist, ne? Oder auch das Thema Freiheit, ne? Dass du für dich irgendwie auch das Gefühl brauchst. Also ich sag mal, es gibt halt Leute, die sagen, mir ist Sicherheit total wichtig, ne? Oder mir ist in dem Moment vielleicht, weiß ich nicht, ne? Also die würden dann natürlich eher, sag ich mal, in die Beamtenrolle gehen oder in einen Job gehen, der ihnen natürlich ganz klare Strukturen gibt. Mhm. Da hast du dich ja natürlich nicht für entschieden. Oder eine andere Sache ist natürlich auch, da würden wir noch zu kommen, ne, die Frage nach dem Privatleben. Ne? Also war das für dich, spielte das für dich auch eine Rolle? Oder sagst du, nee, es war für mich eigentlich immer wichtiger, ja, da im Grunde genommen, also dieser Wissensdurst und auch dieses Thema Selbstwert und Erfolg zu haben? Oder ich brech das jetzt mal so runter, du kannst es gerne gleich nochmal differenzieren, Rolf. Aber ne, wenn du da nochmal so wenn wir da jetzt nochmal so reingehen würden, was könntest du dazu sagen? Ist das so ein ungefähr das, was es ausgezeichnet hat, oder würdest du sagen, so im Hinblick darauf, hat vielleicht noch eine ganz andere Sache eine Rolle gespielt?
Ich glaub, du müsstest den ersten Teil tatsächlich fast nochmal wiederholen, aber weil ich bei diesem zweiten Teil so hängen geblieben bin, als du über das Privatleben gesprochen hast.
Ja, sorry.
Und welchen Rang das bei mir hat.
Wir können auch damit starten und dann komme ich gleich mit
der anderen. Ja, ist okay. Komm nochmal mit der anderen.
Komme ich gleich nochmal zurück.
Und das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass ich lange Zeit tatsächlich in so einer Situation war, wo, da ich meinen eigenen Selbstwert nicht erkannt habe, die Perspektive auf mich selber eigentlich nicht existiert hat. Also ich habe eigentlich über Jahre Raubbau geleistet. An mir als Persönlichkeit, als in meinem Körper. Ne? Ich war extrem übergewichtig und so. Und ich glaube, dass mein Privatleben, mein Umfeld sich immer noch irgendwo was genommen hat, so von mir. Also jetzt, ne? Also das irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach eingefordert wurde, damals von meiner Ex-Frau oder von meiner Mutter oder meinem Vater oder so. Das ist, ich glaube, dass das schon noch eingefordert wurde, aber dass am Ende für mich als Person tatsächlich extrem wenig Raum war. Ne? Also ich habe tatsächlich meine Energie sehr stark bekommen und eingesetzt in meinem Geschäftsleben. Glaube ich, da habe ich sehr viel bekommen, aber auch viel eingesetzt. Da hat praktisch der größte Umschlag irgendwie stattgefunden. Und eine lange Zeit fand ich aus meinem Privatleben, muss ich ganz ehrlich sagen, da kam eher so ein Pull von Energie. So, ne? Also da ist dann die Energie oft hingeflossen. So. Und für mich ist eigentlich nie was übrig geblieben, tatsächlich. Ja. Und das hat sich tatsächlich erst vor ein paar Jahren wirklich wieder so zurechtgeruckelt und das hat sich dann wieder verschoben. Und dadurch, glaube ich, bin ich dann auch eine viel ausgeglichenere Persönlichkeit geworden, dass ich halt diese verschiedenen Lebensbereiche irgendwie besser übereinander gebracht habe für mich und die auch stärker ausbalanciert habe. Ne? Also ich glaube, dass ich halt extrem, also ich weiß auch nicht, wie viel ich letztendlich aus diesen Pull aus meinem Privatleben oder aus meinem sozialen Umfeld, inwieweit ich den selber ausgelöst habe, ne? durch mein extremes Arbeiten und so. Ne? Aber ich glaube, es hat sich so verschoben, aber letztendlich tatsächlich für mich war da wenig Raum. Und ich glaube, erst als ich für mich den Raum geschaffen habe, glaube ich, konnte ich ausgeglichen in mein Privatleben rein sein und ausgeglichen in meine Firma rein sein und so. Also ich glaube, das hat schon eine große Rolle gespielt.
Darf ich da fragen, Rolf, was, du hattest das gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet, was hat dir denn geholfen in dieser Entwicklung? Du hast gerade ne, schon angedeutet, dass es eigentlich nicht der berufliche Erfolg war, ne, sondern dass es eine andere Entwicklung war, die stattgefunden hat, wenn ich da nachfragen darf.
Ja, also für mich sicherlich die Reflexion, also die Zeit, die ich mir gegeben habe, um über mich selber nachzudenken. Es sind auch, ich hatte auch über längere Zeit auch einen Coach tatsächlich, ne, mit dem ich mich irgendwie so 3 Tage im Jahr, so volle Tage getroffen habe und so. Das hat mir schon auch viel geholfen. Und als Reflexionsebene. Und ich hatte aber, was fast das Wichtigste war oder was das Wichtigste war, ich bin Mitglied bei EO und das ist eigentlich so eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer. Und was man da macht, ist, man trifft sich einmal im Monat mit seinem Forum für einen halben Tag und hat ein sehr striktes Format. Das geht so nach dem Gestaltprinzip. Also das heißt, man darf praktisch nur Erfahrungen teilen, man darf nicht übergriffig sein, keine Ratschläge geben und so weiter. Man präsentiert Probleme, die man selber hat, die anderen antworten nur mit ihren eigenen Problemen. Spannend. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Format. Und ich glaube, dass mir das schon extrem geholfen hat, dass ich das sehr konsequent, man darf da nicht fehlen. Also wenn man einmal fehlt im Jahr, ist es okay. Wenn man das zweite Mal fehlt, ist man raus. Das heißt, ich habe das wirklich jetzt, glaube ich, über die letzten 12 Jahre, wahrscheinlich irgendwie habe ich vielleicht 3, 4 Foren verpasst. Und sonst habe ich das jeden Monat gemacht und jeden Monat einen halben Tag letztendlich in die persönliche Reflexion investiert. Und ich glaube, dass das wie so ein Sporttraining, ne, dass das einfach so diese dich schult, ne, also einfach dich schult, irgendwie auf dich selber zu schauen, dich selber irgendwie kritisch zu betrachten und so. Und das hat mir schon extrem geholfen. Vor allen Dingen dann in dieser Ausdauer, ne, also das dann über 12 Jahre zu machen. Das ist schon ein krasser Effekt. Mhm. Ja.
Sag mal, Rolf, hattest du irgendwelche, für dich so Vorbilder, sei es in der Kindheit oder im Verlauf oder so, gab es sowas, so Orientierung, wo du sagst, cool oder so mein Ding?
Ich habe tatsächlich da nie so ein Faible für gehabt.
Mhm. Okay.
Für Vorbilder.
Mhm. Gibt's.
Mhm. Habe ich immer ein wahnsinniges Problem. Du bekommst dann ja irgendwie, wenn du sowas machst wie ich, irgendwann kommst du dann 100-mal bekommst du befragt, irgendwie in Zeitungsinterviews oder Fernsehinterviews oder was auch immer. So, wer ist denn dein großes Vorbild? Ja? Und das ist immer eine der kritischsten Fragen für mich, weil ich will dann auch nicht irgendwie arrogant rüberkommen und sagen, ich habe kein Vorbild. Aber die Idee eines Vorbilds ist für mich irgendwie schwierig. Sogar.
Hm, verstehe ich.
Kann ich aber auch verstehen. Also muss man ja auch nicht. Ne? Das muss jetzt auch nicht so ein klares Vorbild sein, finde ich. Es kann ja auch manchmal einfach wie so eine Art Vorstellung sein. Aber Kann ich auch total nachvollziehen, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt dann immer so Aspekte von Menschen, die mir, wo ich dann denke, wow, okay, das finde ich sehr bewundernswert. Das ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, so kann ich doch alles, sondern ich denke schon, dass es Aspekte gibt, aber ich würde jetzt nie so Vorbild ist ja so, dass man sich so nach diesem Bild erschafft und so und dass man dann irgendwie, das ist so eine in seiner Ganzheitlichkeit und so. Und ich glaube, dass das einfach das hat mich nie irgendwie, also ich habe auch nie tatsächlich so Fandom gehabt, so als, ne, also irgendwie so, dass man irgendwie dann gesagt hat, so irgendwie, wow, das, da bin ich jetzt ein riesen Fan von dieser Person oder so, oder habe ich nie gehabt.
Aber ganz kurz, Entschuldigung, zu meiner letzte Frage zum Vorbilder. Könntest du denn sagen, und das finde ich jetzt gar nicht arrogant, aber würdest du sagen, dass du ein Stück weit selber du für dich ein Vorbild warst? Kann man das so sagen? Also hast du so eine Orientierung schon gehabt zu dir? Nee. Oder eher nicht? Weißt du, ich meine, also im Sinne...
Eher gar nicht.
Also warte kurz, es gibt zwei Möglichkeiten dazu jetzt, ne? Das eine ist, dass man sagt, boah, ich finde mich so geil, ne, da möchte ich auf jeden Fall noch weiter expandieren. Oder die andere Variante, dass man sagt, das gefällt mir nicht, das würde ich gern verändern. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen wie so beweisen, so, ne, dass man, wenn man das so sagt, im Sinne von als Vorbild passt da nicht ganz, gebe ich dir recht, aber so wie so eine Orientierung, weißt du, von irgendwas weg, aber was mit dir zu tun hat, so.
Ja, es kann schon sein. Also ich glaube, das ist schon eine kontinuierliche Unzufriedenheit irgendwie mit mir. Zumindest in dieser Phase, so bis 2016, dass das schon der Fall war, ne? Dass ich schon irgendwie eine kontinuierliche Unzufriedenheit mit mir hatte. Und ich bin jetzt auch noch immer noch, glaube ich, jemand, der eher, würde ich sagen, selbstkritisch ist. Zumindest das sowas. Ne, also so tendenziell, glaube ich, aber viel weniger, glaube ich, als früher. Mhm. Also wenn das so gemeint ist, dass man sagen kann, okay, so eher so negative Orientierung an sich selber zu sagen, das ist jetzt Dinge, die ich jetzt nicht gut finde, das schon. Okay. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie...
Eine Fanbase oder so, ja.
Ja, das passt nicht so, dass ich, genau. Ja,
das passt ja auch zu dem Ansatz, dass du sagst, so auch Lösungen zu finden, ne, Dinge zu verbessern. Du sagst ja auch selber, du warst so in der Entwicklung. Also ich finde, das macht ja auch total Sinn. Ich würde, glaube ich, gerne, Rolf, wenn das für dich okay ist, nochmal drauf eingehen. Wie kam es denn dazu, dass Trivago dann, oder dass du, ich sag mal, wenn man so will, ja auch einen Cut unter Trivago gemacht hast, ne?
Dass ich nachher Trivago verlassen habe.
Genau. Weißt du? Vielleicht kannst du auch natürlich, wenn das für dich okay ist, nochmal die Entwicklung natürlich auch dahin nochmal für die Hörer beschreiben, die jetzt, also kurz natürlich, wenn du möchtest, genau,
wie es dazu war, glaube ich, genau, es war, glaube ich, ein langer Prozess, ne? Also ich habe, wie gesagt, 2016 sind wir public gegangen. Das war, glaube ich, so 2016, 2017, so die Jahre, so des Peak-Erfolgs, ja, wo wir das gemacht haben. Wir sind public gegangen, das war noch relativ durchschnittlich, aber dann ist der Börsenkurs innerhalb von kürzester Zeit extrem nach oben geschnellt, weil wir dann immer noch extrem gewachsen sind und so. Und dann kam so eine Abschwächung, da wurde es dann alles so ein bisschen kritischer. Jetzt in der Retrospektive wahrscheinlich immer noch nicht vergleichbar zu dem, was jetzt gerade passiert mit Pandemie und so, ne? Da war man dann irgendwie enttäuscht, dass man statt 70% nur 15 gewachsen ist und so, aber immer noch gewachsen. Und auf einem hohen Niveau und profitabel und so. Aber es war natürlich schon so der erste Einschnitt, ne, wo dann irgendwie die Bewertung nicht mehr 7 Milliarden war. Irgendwie. Und dann, ich glaube, das war so die Geschichte. Aber ich hatte eigentlich schon tatsächlich vor dem Börsengang schon eingeleitet, nicht mehr bei Trivago zu sein. Und hatte schon gesagt, okay, das ist als eigentlich so mein, also ich hatte vorher schon gesagt, es ist mein letztes Jahr, dann kam der Börsengang, habe ich gesagt, okay, ich hänge noch mal 2 Jahre dran. Und dann kam noch so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist gerade nicht so rosig, jetzt mache ich das noch weiter. Aber ich habe eigentlich schon seit dem Börsengang tatsächlich meinen Ausstieg relativ lange vorbereitet. Und ich glaube, dass die Motivation dazu sich verändert hat, aber im Laufe der Zeit. Also ich hatte, glaube ich, am Anfang noch gedacht, das ist mir alles so klein. So, ne? Also ich habe irgendwo, trotz dieses Erfolges, habe ich irgendwo gedacht, ich kann noch viel mehr. Ne? So, ich kann noch viel, also warum mache ich jetzt hier eine Hotelsuche? Ne? Warum kann ich nicht irgendwas machen, was viel mehr Impact hat als das? So. Und ich will jetzt einfach noch mehr Impact haben und so. Ne? So irgendwie und es war noch irgendwie aus einer Motivation raus, mir nochmal zu beweisen, noch größere Probleme lösen zu können. Und ich glaube, dadurch war es am Anfang getrieben, also dieser Beschluss irgendwie zu gehen. Und Gott sei Dank hat sich das aber entwickelt und hat sich dann tatsächlich zu einem Mindset entwickelt, wo ich das Gefühl hatte, nein, ich bin hier zu Ende. Ich habe auch gar keine jetzt Motivation, morgen wieder sowas zu machen. Ich habe diese Erfahrung gehabt. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich brauche das nicht nochmal. Ich brauche das auch nicht nochmal in einer höheren Dimension, in einer größeren Ausprägung. Das motiviert mich nicht mehr. Also ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das noch geschafft habe. Also dass ich praktisch diese Entwicklung für mich selber geschafft habe, wegzukommen, praktisch weiterhin diese Leere zu füllen. Ne? Also 2016, 2017, wo ich immer noch dieses dachte, so mehr Impact, größere Firma, nächste Stufe und so weiter. Jetzt muss ich zünden und so. Und von dieser Idee wegzukommen, zu sagen, nee, eigentlich interessiert mich das nicht mehr. Das ist auf jeden Fall was mir gerade extrem viel Ausgeglichenheit gibt, weil ich glaube, sonst wäre ich halt immer noch weiter im Hamsterrad. Genau. Und jetzt gerade fühle ich mich zumindest von diesem Hamsterrad sehr unabhängig. Das heißt nicht, dass ich gerade nicht tolle Ideen habe und Dinge zu tun, aber ich fühle mich tatsächlich nicht in einem Hamsterrad. Ich fühle mich nicht im Zwang, das zu tun. Ich könnte damit morgen auch aufhören und wäre trotzdem mit mir total im Reinen. Und deswegen, das fühlt sich schon besser an.
Jetzt muss ich eine ganz wichtige Frage nochmal eben stellen. Das heißt, dieses Hamsterradgefühl, das hattest du im Grunde so lange, selbst als du im Grunde, ich sag mal, ja, das Geld oder den Erfolg hattest, den sich wahrscheinlich viele wünschen würden und alles super lief und so, selbst da hattest du immer noch das Gefühl, es muss noch weitergehen.
Genau, das ist natürlich auch was, ich glaube, relativ typisch, aber auch wirklich was meine Entwicklung da immer beschrieben hat. Ne? Du denkst so, erst willst du, dass die Firma profitabel ist und dann ist die Firma profitabel und dann willst du, dass du selber finanziell unabhängig bist und dann bist du selber finanziell unabhängig und dann denkst du, ist aber noch nicht genug, ich möchte noch unabhängiger sein und so. Und dann denkst du, ist noch nicht genug, ich möchte jetzt irgendwie den größten deutschen Tech-IPO oder Nasdaq machen und so. Und dann denkst du, ich möchte die höchst bewertete deutsche Company und so, weißt du, also dann, die Company ist aber klein genug, nicht zu klein für mich und ich muss noch eine größere Company bauen. Also ich glaube, du hast halt immer irgendwie den Punkt, du stehst nicht dann irgendwie in New York irgendwie an der Nasdaq und läutest die Glocke und auf dem Times Square steht überall Trivago und dann auf einmal kommt das Glücksgefühl und du sagst, ich habe es geschafft, ich bin final da und ab jetzt bin ich glücklich. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. So, ne? So, das passiert nicht. Ne? Also kannst da stehen am Times Square oder siehst Trivago und es ist ja auch Quatsch zu sagen, du bist unglücklich, weil ich ja immer ein glücklicher Mensch bin. Ne? In dem Moment war ich auch ein glücklicher Mensch. Aber hat mich dieser Moment jetzt glücklich gemacht oder hat der mir irgendwas gegeben? Hat der wirklich was verändert? Am nächsten Tag habe ich auf den Börsenkurs geguckt und habe irgendwie geguckt, irgendwie, wie es meinen Mitarbeitern geht und so weiter. Aber ich habe mich wirklich einen Tag gefreut? Wahrscheinlich nicht. Ja, das heißt, das ist natürlich diese Illusion, immer der ganz viele Leute irgendwie so nachstreben, dass wenn ich nur, ne,
das, genau, das, genau, das, ja, wenn ich genau. erst,
das schaffen, ja. wenn ich erst das, dann bin ich glücklich, ja, und das ist halt, wenn man das mal so durchgemacht hat, nee, das passiert nicht, das kann schon passieren, aber es passiert auf einer ganz anderen Ebene, glaube ich, und ich verarbeite tatsächlich auch, muss ich wirklich sagen, auch in dieser ganzen Phase vorher, ich war schon immer ein glücklicher Mensch. Ne? Also ich war auch, selbst als es, keine Ahnung, in meiner Ehe schwierig war und so weiter, und also es auch mal irgendwie als Trivago fast pleite gegangen ist und so. Ne? Ich glaube, ich habe schon eine relativ gute Konstitution so, und ich habe eine relativ gute Psyche, die mir erlaubt, irgendwie relativ glücklich zu sein. Die hatte ich immer schon. Aber dieser Erfolg hat auf jeden Fall keinen Unterschied gemacht. Der hat nicht die Amplitude irgendwie verändert.
Das ist ja nochmal ganz interessant, dass man da halt auch einfach nochmal festhält, und das erlebe ich halt auch jedes Mal wieder im Coaching, dass es wirklich nicht um die Dinge geht, die wir im Außen erfahren, ne? Sondern dass es wirklich darum geht, zu sich zu gucken und bei sich hinzuschauen und zu gucken, was ist das eigentlich, was mich da antreibt und was ist das, was mich motiviert. Und ne, also natürlich will ich damit jetzt nicht sagen, dass man natürlich auch Ziele hat und dass man die natürlich auch mit großer Begeisterung und Leidenschaft verfolgt und ich, ne, dass es immer irgendwie zum Beispiel vielleicht auf ein Defizit hinweisen muss oder so, ne, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu hinterfragen, ne, wie es dann auch vielleicht bei dir war. Und das haben ja viele, das teilen ja viele, dieses Gefühl, irgendwas ist noch nicht da, ich muss noch weiterkommen, irgendwas treibt mich noch an, ich bin noch nicht fertig. Ne? Und dieses Gefühl, ich möchte endlich ankommen, das wirklich, das streben ja so viele nach. Und genau das finde ich jetzt auch in dem Interview gerade so spannend mit dir, Rolf, der Frage halt nachzugehen. Ne? Also, weil du ja im Grunde, wenn man so möchte, ja genau das ja erreicht hast. Ne? Du hast die Anerkennung bekommen. Ne? Wie du schon sagst, du warst am Times Square, ne? Oder ne? Du warst in New York, hast die Glocke geläutet an der Wall Street. Also ne, so die Dinge, hast das Unternehmen irgendwie einfach ja zu dem Unicorn gebracht. Kannst eigentlich, wie gesagt, kannst dich total zurücklehnen. Jetzt weiß man, also ne, privat kann ich das natürlich nicht beurteilen bei dir, Rolf, aber jetzt in dem Sinne, was so das Thema Erfolg und Anerkennung und sowas betrifft, finde ich es einfach interessant, nochmal dahingehend, ja, das nochmal auf den Punkt zu bringen und zu sagen, dass man da hinschauen sollte, ne, dass man genau das auch sich wirklich angucken sollte.
Also es ist halt aber auch eine unglaubliche, also es hat natürlich eine unglaubliche Perspektive und unglaubliche Chance auch, dass man sagt, es liegt halt in einem selbst. Man ist eigentlich nicht davon abhängig.
Genau.
Ist halt, ja. Man ist halt nicht von, ja. Man ist halt nicht von äußeren Aspekten abhängig, um das Glück zu finden.
Ja.
Und von kaum einem. Also ich möchte es nicht unterschätzen. Natürlich ist es irgendwie wichtig, in einer gewissen Sicherheit zu leben, irgendwie keine Angst um seine Existenz haben zu müssen. Und es erleichtert natürlich irgendwie das Glücksgefühl. Ne? Also, aber letztendlich können das ja fast alle Leute, vor allen Dingen hier wir jetzt, in die wir in Mitteleuropa leben und so. Wir haben eigentlich das, was uns existenziell irgendwie am Leben hält und uns grundversorgt und so. Und ich glaube, dann ist alles andere halt schon relativ stark von der eigenen Psyche abhängig. Und ich glaube, dass diese Entwicklung am Ende vielleicht dann doch die viel wichtigere ist als die äußere. Ja? Mhm. Und wir natürlich aber unglaublich wenig Zeit eigentlich im Verhältnis auf diese innere Entwicklung verwenden und uns wahnsinnig viel mit dem Außen beschäftigen und da versuchen, unser Glück zu finden, unsere Bestätigung zu finden und so weiter. Und aber eigentlich wissen, dass es da nicht ist. Ne? Und deswegen werbe ich schon auch für diese innere Entwicklung sehr stark und glaube auch, dass wir das viel zu wenig machen. Ich glaube, dass wir viel zu wenig uns damit auseinandersetzen und viel zu wenig Support auch haben, tatsächlich Menschen viel zu wenig Support haben, das zu tun. Ich glaube, dass die Psychologie halt auch noch immer zu sehr auf der negativen Seite steht. Ne? Also wir versuchen immer noch zu behandeln und so und wir versuchen zu wenig irgendwie praktisch aus normalen Menschen glückliche Menschen zu machen, ja, oder normal, was auch immer normal heißt, aber halt auch auf dieser positiven Skala irgendwie zu arbeiten. Und dann ist schon krass. Also ich habe zum Beispiel, mein Onkel ist Vorsitzender der Psychotherapeutenkammer und kommt aus Bremen und war irgendwie, glaube ich, jahrelang da irgendwie einer der und mit dem habe ich auch extrem spannende Diskussionen geführt. Weil er zum Beispiel der Überzeugung war, ich plädiere stark auch für Tools, ja, die irgendwie mentale, also irgendwie dich mental weiterbringen. Sei es jetzt nun, ob es uns jetzt Calm ist, ich bin auch ein Investor in Calm, das ist so eine Meditations-App zum Beispiel und oder in andere Apps, die letztendlich mit dir arbeiten, irgendwie versuchen dich halt irgendwie, also ein bewusster zu machen und er sagt dann immer, ja, aber das ist ja, die nehmen ja allen uns Psychotherapeuten, nehmen dir halt irgendwie die Arbeit ab und so weiter und wir brauchen mehr Psychotherapeuten. Und dann sage ich mir, ja, du brauchst schon mehr Psychotherapeuten, aber ich frage mal, okay, wie viele Leute könnt ihr denn wirklich behandeln? Und ich kenne die Zahl jetzt nicht mehr, aber es gibt, weiß nicht, wie viele Psychotherapeuten es gibt, aber es war eine krass niedrige Zahl. Ich glaube, so 1 Million Patienten oder irgendwie sowas. Und dann sage ich, okay, wie viele Kranke gibt es denn? Und er meinte, ja, geschätzt so 5 Millionen. Ich sage, ja, okay, ihr behandelt 1 Million, Es gibt aber eigentlich 5 Millionen potenziell Kranke schon, die ihr nicht heilen könnt. Was passiert denn mit den 75 Millionen Gesunden? Ja, nach eurer Definition. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es einfach eine wahnsinnige, natürlich viel mehr Menschen dafür braucht, viel mehr Mentoren und so, die daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, man jede technische Unterstützung nutzen sollte, die einem dabei hilft, irgendwie Menschen halt auf diese Reise zu schicken. Ja.
Total.
Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Reise und welche Hilfsmittel dafür notwendig sind. Ich glaube, man sollte sie mehr nutzen.
Ich würde gerne ansetzen, weil Rolf, du sprichst mir da echt aus dem Herzen, weil da bin ich voll bei dir. Ich zum Beispiel bin ja Psychotherapeut, auch mit Kassensitz und so. Also das heißt, ich unterliege genau diesen Auflagen, ne, von den Krankenkassen und so weiter. Und ich plädiere total dafür, dass das Konzept von psychischen Erkrankungen tatsächlich, das ist ein altmodisches Konzept und das muss tatsächlich reformiert werden. Das ist meine Meinung. Und das versuche ich halt deutlich zu machen, indem man die Phänomene von Psyche, also auch Symptome und so weiter, dass die nicht als pathologisch und kaputt dargestellt werden, sondern eher als ein Signal des Körpers, wo man daraus lernen kann und dass man im Grunde genommen die Antwort auch selber mitbringt. Das muss man halt dann gucken. Ich meine, jetzt habe ich den Vorteil, ich komme ja von der Front, ne? Also ich kenne tatsächlich die krassesten Fälle in der Psychiatrie, also von Schizophrenie bis alles Mögliche, also weiß ich auch, wovon ich rede.
Ja, total.
Und kann halt davon echt tatsächlich sagen, über 10 Jahre habe ich das gemacht. Und kann wirklich sagen, das ist möglich. Also man kann wirklich das Konzept der Symptome und Diagnosen wirklich verändern, indem man einen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Aber das ist echt total spannend. Kann man sogar eine eigene Folge draus machen. Aber deswegen, um dich nochmal dran zu betonen, das sehe ich wie du. Wir können als Psychotherapeuten nicht alle versorgen. Und die Frage ist ja auch, ja, was will man denn versorgen? Weil in der Regel ist es in unserer Berufsklasse der Psychotherapeuten eher so, dass wir Krankheiten kultivieren. Wenn wir nicht die Ursache richtig erkennen, bleiben wir immer im Symptom erleben. Dann dreht man sich da im Kreis. Dann hat man Depression, nochmal Depression, nochmal Depression. Und dann denkt man sich jedes Mal, oh ja, jetzt habe ich ja wieder eine Depression, muss ich ja wieder zum Herrn Neubersch oder so. Und das war noch nie meine Ansicht. Ich habe mal die Einladung ausgesprochen, in die Ursache reinzugehen, zu gucken, was will dir denn deine Symptomatik, deine Individualität dir mitteilen, damit du dann lernst, dass du es selbst lösen kannst, dass du selber die Antwort schon mitbringst. Und das, was ich jetzt sage, sind ja so Ansätze von Steve DeChaser, ne, zum Beispiel so dieses so auch lösungsorientierte, also so ganz, ganz andere ein Fokus da drauf. Und das war übrigens auch mit einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben, weil wir wissen, dass auch Psychologen oder auch Coaches und so weiter, dass die sich den auch anhören und wir ja auch versuchen halt auch lebenspraktische Beispiele zu bringen. Deswegen freut mich das, Rolf, dass du das jetzt hier auch nochmal so ansprichst. Und ich bin auch der Meinung, und das ist wieder was, glaube ich, eher was so in andere Bereiche reingeht, was Psychotherapeuten, glaube ich, null Ahnung von haben. Wenn ja, bitte mach das, liebe Psychotherapeuten. Wie kann man die exponentiell, also so, die Menschen erreichen? Eine Idee ist halt über den Podcast, kostenlos und ne, so. Aber wie kann man das natürlich tatsächlich weiter verbreiten? Weil die Message muss meiner Meinung nach tatsächlich in die Welt, meiner Meinung nach.
Ja. Total. Ich würde auch ganz kurz noch gerne einhaken. Ich finde es auch so interessant, dass wir Menschen immer uns irgendwelchen Zielen verschreiben und auch sagen, ich muss das für mich noch erreichen, muss das Studium schaffen, muss in die Wissenschaft eintauchen, in die Wissenschaft. Also man versucht für sich irgendwie bestimmte Bereiche so zu erschließen und darin total erfolgreich zu sein oder gut zu sein. Was ich wirklich meinen Klienten auch häufig sage, ist aber das Selbststudium, also sich selbst zu betrachten und zu verstehen, wie ticke ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und was sind eigentlich meine Themen, was sind Dinge, die mich immer wieder motivieren, warum reagiere ich in dem Moment so, warum reagiere ich in dem anderen Moment so, ne? Warum habe ich mir den Partner ausgesucht, warum bin ich da gescheitert? Das finde ich so interessant, das wird immer nur so hingenommen. Man fährt ja wirklich häufig oder es braucht wirklich erstmal so diesen irgendeinen Punkt, an dem man für sich beschließt, okay, und jetzt gehe ich da mal wirklich rein. Und dann finde ich es auch immer interessant, dass dann mal so eine wirkliche Passion auch stattfindet und man dann für sich auch sehr viel merkt und da auch viel tiefer reingeht und dann auch natürlich, dadurch natürlich auch, sag mal, das ist ja so ein Domino-Effekt dann passiert und für sich viel, viel neuere Dinge und Perspektiven findet. Aber deswegen, Rolf, ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und das, genau, das ist ja das, was Kurt und ich, deswegen gehen wir da jetzt, glaube ich, auch so rein, uns wünschen würden, ne? Dass das auch diese Symbiose oder dieses mehr Zusammenarbeiten und diese Verbindung zwischen Coaches und Psychotherapeuten, weil, ne, es ist am Ende, ne, versuchen wir alle das Gleiche. Ne? Wir versuchen ja im Grunde die Leute ja bewusster zu machen und für sich da halt auch nach vorne zu bringen oder sich weiterentwickeln zu können. Ne?
Ich fand es auch interessant, was du gesagt hast, dass es halt immer so dieses, wir setzen uns immer wieder Ziele und dann ist es so, dass wir uns wieder neue Ziele setzen und ich finde einfach diese Mentalität krass, ne, dass wir eigentlich gar nicht realisieren irgendwie, ne, dass also ich weiß nicht, ob ihr mal etwas von Alan Watts gehört habt. Es gibt ein wahnsinnig geiles Stück von Alan Watts, Philosoph, der sagt irgendwie so, your life is not a journey, it's a piece of music. Und cool. Empfehle ich euch, das mal anzuhören, das ist wunderschön, ein Stück, wo er beschreibt letztendlich, also diese Idiotie, die wir unterliegen, dass wir eigentlich irgendwie von unseren Kindesbeinen, ne, wir sind irgendwie in der Grundschule und dann geht es darum, schon in die bessere Schule zu kommen und zum Gymnasium zu kommen.
Genau,
und dann gehen wir ins
genau.
Gymnasium, dann geht es darum, das Studium und dann geht es darum, den ersten Job und dann geht es um die nächste Ladder im Job und die nächste Ladder und so weiter und so fort, ja. Bis wir halt irgendwann irgendwie sabbernd im Altenheim sitzen und uns fragen, wofür wir das eigentlich alles gemacht haben.
Genau.
Und das ist ja leider so. Das ist ja einfach dieser Weg, den die allermeisten gehen. Wir denken halt immer, unser Leben ist eine Reise. Unser Leben ist aber keine Reise. Es geht nicht darum, irgendwie anzukommen irgendwo, sondern es geht darum, irgendwie das Stück muss, also er sagt so, it's about enjoying the music, you know, while you going through the, also through the song, ne? Also es geht darum, wirklich das Leben zu genießen, während wir durchgehen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwann am Ende ist und irgendwas passiert. Und oder dass es irgendwas passieren muss, damit wir auf die nächste Stufe kommen. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist, glaube ich, so einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Erkenntnis, die man eigentlich haben kann.
Ja, das hast du super auf den Punkt gebracht und das hattest du ja auch gerade beschrieben und ich finde, das geht uns ja allen auch so, ne? Wir sind so erzogen worden, wir leben in so einer Kultur. Ich meine, das muss man für sich wirklich jeden Tag praktizieren, dass man nicht immer nur nach vorne schaut, nicht immer nur guckt, was ist das Nächste, was ich erreichen will, ne? Und es fängt ja schon im Kleinen an. Aber genau das lenkt einen ja von den Dingen ab, die da gerade im dem Moment passieren und die eigentlich total schön sind oder die eigentlich genossen werden sollten, ne? Was du ja auch vorhin meintest, ne? Und dann will man das noch erreichen oder, ne? Dann denkst du so, was kann ich jetzt noch irgendwie, was kann ich da noch draufsetzen? Und ich fand das übrigens total erfrischend ehrlich, Rolf, muss ich sagen. Ich fand das echt schön, das mal einfach mal so zu hören, wirklich, ja, weil ne, es ist doch am Ende so, ne? Und ich glaube, das muss man sich wirklich vor Augen führen, dass das Glück nicht im Außen liegt, ne? Dass das Glück wirklich eine bewusste Entscheidung ist.
Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dass sich Dinge interessieren und so. Das merkt man ja auch total, glaube ich, in diesem Interview, ne? So mit jeder Minute. Ich habe mich gerade gefragt, gibt's eigentlich, Rolf, irgendwas, wo du sagen würdest, jetzt heute so wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, ne? So würdest du irgendwas verändern? Würdest du irgendwas anders machen? Weil das finde ich auch mal ganz spannend, ne? Wie man das so betrachtet. Wie würdest du das besagen? Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du irgendwas anders machen?
Nee. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendeinen Moment, wo ich in irgendeiner Form gerne zurückgegangen wäre und was anders gemacht hätte.
Cool.
Weil es einfach damit zusammenhängt, dass ich immer froh bin über die Situation, in der ich bin und die Erkenntnisse, die ich hatte. Und auch durch die schwierigen Phasen wäre ich, glaube ich, nicht derjenige geworden, der ich jetzt bin, wenn ich die weggelassen hätte. Und auch die großen Niederlagen, die eigentlich jetzt irgendwie dann gekommen sind, die und ich weiß, natürlich könnte ich jetzt vielleicht für andere Leute Dinge vielleicht besser machen, wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Jahre zurückgehen würde, würde ich denn Dinge anders machen? Ja,
klar,
würde es vielleicht einen positiven Impact auf Menschen haben, ja.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, wenn ich diese Erfahrung dann nicht gemacht hätte, die ich jetzt gemacht habe. Wer weiß denn, welchen Impact diese Erfahrung auf mich und auf andere in der Zukunft hat?
Ja,
das kann ich ja gar nicht einschätzen gerade. Und deswegen würde ich nicht zurückgehen, ne? Weil ich einfach gerade immer irgendwie happy bin mit dem, irgendwie, wo ich gerade bin und so und die Erkenntnis, die ich habe. Und dann, klar, irgendwie materiell könnte ich für mich vielleicht Dinge verändern, materiell könnte ich für andere Dinge verändern. würde das aber dann wirklich was, vielleicht was für mich dann positiv verändern? Das weiß ich gar nicht. Ne?
Darf ich mal fragen, Rolf, was machst du denn jetzt gerade? Also mit den Dingen, die du für dich ja jetzt in den letzten Jahren dann doch auch nochmal erkannt hast. Was ist gerade das, was dich beschäftigt oder was, womit fängst du deine Zeit gerade an?
Ja, also zum einen weiß ich gar nicht immer, ob ich jetzt immer meine Zeit zu jedem Zeitpunkt mit der besten Sache, die ich jetzt machen könnte, irgendwie verbringe.
cool.
Das glaube ich nicht, dass ich das hinkriege. Ich denke,
Rolf, womit verschwendest du denn gerne mal Zeit?
Ja, genau.
Hast du da so eine Anekdote irgendwie?
Ich bin leider ein viel zu großer Fußballfan. und lese, und meine Freundin ist immer schon irgendwie total irgendwie, die kann nicht verstehen, wie ich zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal am Tag die Kicker-Seite aufmache, um wieder zu lesen, welchen neuen Stürmer Freiburg irgendwie, eine Mannschaft, die mich tatsächlich eher peripher interessiert, aber die Freiburg denn gerade wieder engagiert hat. Tatsächlich bin ich einfach ein extrem großer Fußballfan, großer Fan von Borussia Mönchengladbach tatsächlich.
Ah, okay. Ja, klar, Wahnsinn. Ja.
Wo ich auch so ein bisschen aktiv bin. Da brate ich halt unglaublich viel Zeit drauf. So, ne? Und das ist wahrscheinlich eine Zeit, die ich besser nutzen könnte. Ich habe mich tatsächlich in den letzten 4 Jahren irgendwie viel zu viel mit amerikanischer Innenpolitik beschäftigt. Da bin ich auch nicht stolz drauf, dass ich da irgendwie viel zu viel drüber gelesen habe, weil ich es einfach nicht fassen konnte.
Stimmt, war für alle ein Schock. Ja.
genau. Ja. Und dann irgendwelche amerikanische Late-Night-Shows mir irgendwie noch angucke am nächsten Morgen. Also solche Sachen mache ich auch, ne? Bin ich nicht stolz drauf. Dieses Jahr habe ich viele Sachen gemacht, die mich irgendwie so interessiert haben, angezogen haben, also im letzten Jahr jetzt, ne, 2020. Das so mein erstes freies Jahr so war, wo ich meine Zeit irgendwie sehr eigenständig irgendwie geplant habe. Ich war in Indien irgendwie für 6 Wochen, 7 Wochen, wo ich viel Zeit mit mir selber verbracht habe, wo ich einfach rausfinden wollte, kann ich das überhaupt? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr stark sehr gerne in Gruppen ist. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. In der Kommunikation bin ich stark oder ich mag das auch gerne einfach, mich auszutauschen und so. Und wusste eigentlich nicht, wie funktioniere ich, wenn ich mit mir selber alleine bin? Ne, weil es so ein bisschen so, es geht, glaube ich, geht da auch ein bisschen um Unabhängigkeit. Tatsächlich hast du das eben auch mal richtig gesagt. Geht es dir um Unabhängigkeit? Ja, das stimmt. Ich glaube, mir geht es viel auch um unabhängig zu sein. Und für mich war das so noch eine Abhängigkeit. Ne? Also, dass ich so abhängig bin von anderen. Und ich wollte irgendwie wissen, okay, wenn du mich jetzt irgendwo in ein Erdloch werfen würdest, irgendwie könnte ich trotzdem noch irgendwie okay sein mit mir. Und tatsächlich so in Indien dann irgendwie, da teilweise halt irgendwie, keine Ahnung, habe ich eine Woche lang vom Wasserfall gesessen und so und konnte trotzdem mit mir gut sein. So, und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. So, die Erkenntnis, die wollte ich machen, ob ich das kann. Ist das so, dass mich das am meisten anzieht? Möchte ich jetzt gerne immer alleine sein und vorm Wasserfall sitzen? Nein. Ich bin trotzdem gerne mit Menschen zusammen, aber es ist auch schön zu wissen, dass es mich nicht unglücklich macht. So. Mhm. Das war eine gute Erkenntnis. Ich habe natürlich dann irgendwie auch, ich war in Neuseeland, weil ich irgendwie mit meiner Mutter da am Anfang so dieser Pandemie irgendwie Angst hatte, mit ihr hier in Deutschland zu bleiben, weil sie auch sehr stark gefährdet ist und so. Und fand es aber auch schön, dass ich dann irgendwie 5 Wochen mit meiner Mutter irgendwie verbracht habe, sehr eng irgendwie, wo wir irgendwie mal viel Zeit miteinander hatten. Hab dann natürlich selber auch irgendwie in der Quarantäne und so weiter und im Lockdown, im ersten Lockdown Zeit verbracht. Bin irgendwie monatelang irgendwie mit einem Caravan durch die Gegend gefahren. Das habe ich tatsächlich gemacht.
Cool.
Und habe jetzt irgendwie dann in der zweiten Jahreshälfte doch wieder auch angefangen, so Themen stärker zu verfolgen, die ich die so so halb zu mir hingekommen sind. Ne? Also Tim kann auch ein Lied davon erzählen. Das ist so ein Thema, was ich so verfolge. Aber gibt es so ein paar andere Projekte und spannende Ideen, wo ich da mit dabei bin. Und habe tatsächlich jetzt im Oktober angefangen, eine Firma, nicht eine Firma, sondern eine Organisation zu gründen, die Purpose Non-Profit-Organisation sein soll, die versucht, diese vielen Erfahrungen, die wir so mit Leadership gesammelt haben, in diesem Trivago-Biotop, diese Erfahrungen zu demokratisieren, also die nach außen zu bringen, die anderen Gründern vor allen Dingen zur Verfügung zu stellen. Und diese Idee entwickelt sich gerade immer weiter, wird immer spannender und immer spannender, und ich bin, da finde ich auch, ist eine super gute Energie. Ist natürlich auch nochmal einen anderen Aspekt, weil es natürlich irgendwie dann schon irgendwie eher positiv gesellschaftsverändernd ist und ich merke, und keinen kommerziellen Hintergrund mehr hat. Das motiviert mich schon dann auch noch mehr, aber es ist eigentlich vor allen Dingen Energie, irgendwie auch da wieder ein Problem zu lösen und auch wieder zu merken, es wäre eigentlich schade, wenn die Welt jetzt so weiterlaufen würde und nicht ein paar Dinge erkennen würde. Und das treibt mich schon auch noch an und das produziert irgendwie Energie für mich. Ich muss halt schauen, dass ich da nicht so sehr irgendwie wieder in so eine extreme Leistung reinkomme. Ich merke schon gerade, wie sich mein Terminkalender wieder extrem füllt und so. Und da muss ich halt ein bisschen drauf achten, weil eigentlich, ja, also eigentlich bin ich ja aus Trivago rausgegangen und habe gedacht, ich möchte Schlagzeuger werden, und das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich das irgendwie mal wirklich ordentlich vorangetrieben habe. Aber das ist, ne, also es gibt einfach viele, cool. so viele Dinge, die Energie erzeugen, und ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer auf die Sachen, die auf mich zukommen, dass die für mich immer zu, weißt du, dass die zu verführerisch sind. Weil ich
weiß, was du meinst, dass du dich den Angeboten eher hingibst, ne?
Genau, für mich erzeugt immer vieles Energie in irgendeiner Form. Und ich denke dann aber immer schon, dass das schon auch noch mal einen qualitativen Unterschied für mich machen würde, was ich denn tue. Und vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht ist es auch Quatsch. Mal gucken. Deswegen habe ich so muss ich, glaube ich, auch so ein bisschen mir mehr Zeit geben, irgendwie zu spüren, wo gerade die Energie am stärksten ist. So. Mhm.
Aber eine sehr, sehr schöne Erkenntnis auch. Mhm. Also da hinzugucken, sich nicht immer nur so von den Möglichkeiten lenken zu lassen, sondern auch zu überlegen, ja, also immer noch da, sag mal, das weiterhin zu verfolgen, was man ja auch wirklich für sich machen möchte, ne? Oder was einem gut tut.
Was einem gut tut, wo man merkt, dass man, also es ist wirklich auch so, dass ich da echt, also ich spüre diese Energie heute halt, bin mir wieder sehr, sehr viel mehr bewusst tatsächlich, als ich das früher war. Also das irgendwie zu merken, wo werde ich hingezogen, wo werde ich abgestürzt, ne? Also wo stößt mich was ab und so, und begebe mich tatsächlich auch mehr mit, umgebe mich mehr mit Leuten, die mir diese Energie auch geben dann. Mhm. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die irgendwann mal ein Freund von mir beigebracht hat und gesagt hat, hey, also schau dir die Energievampire an in deiner Umgebung. Und und seitdem ist es eigentlich so, dass ich die ganz selten nur noch habe. Also die hatte ich tatsächlich extrem. Und da bin ich sehr sensibel geworden inzwischen für die Energievampire. Und die habe ich kaum noch tatsächlich. Ja, um mich rum.
Also nur nochmal auch für die Hörer, ne? Du meinst also Menschen, die dir Energie rauben, ne?
Genau, also Menschen, die mir, also ich glaube schon, dass jeder irgendwie, wenn er so, das habe ich tatsächlich mal gemacht und es war eine sehr einschneidende Übung für mich tatsächlich. Also ich habe dieses Gespräch geführt und habe dann, ich weiß es noch genau, ich habe einen Flug in die Karibik, habe ich angefangen, in meinem Geist eine Liste zu machen. Habe mal gesagt, okay, jetzt mal ganz ehrlich mit dir selber. Jetzt mal ohne Konvention, ohne du musst irgendwie das tun, jenes tun und so weiter. Wer steht auf der Liste? Wer steht auf der Liste ganz oben? Wer steht auf der Liste ganz unten? Wer bringt dir am meisten Energie mit der Person, mit der du zusammen bist? Wer bringt dir da am meisten Energie? Wer zieht am meisten Energie aus dir? Und es war sehr überraschend, wer da an den beiden Enden stand.
Das glaube ich.
Also in dem Moment, wo man wirklich frei drüber nachdenkt und sich nicht Konventionen hergibt, Und nicht, sag ich mal, ne, es gibt ja auch, ist ja auch immer so, man liebt die Menschen, die man lieben muss irgendwie, ne? Also genau. Ich meine, es ist ja schon auch eine krasse Idee, dass man so sagt, so, keine Ahnung, ne? Also es ist ja auch ein Tabu, ne? Also man muss seine Eltern lieben, ne? Und man muss seine Kinder lieben. Das ist ja noch ein stärkeres Tabu, was man sich ja nicht eingestehen wollen würde, dass man das nicht tut. Ne? Ja. Was ist denn, wenn man es nicht tut?
Genau. Das ist eine spannende Frage, ja. Ist auch eine wichtige Frage.
Also, ne, oder? Also ich meine, warum, wer sagt denn, dass das so sein muss? Wer sagt denn, dass das, ne? Also und ich glaube, wir gestehen uns das dann vielleicht auch oft nicht ein, dass es solche Momente gibt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass da Leute gestanden haben, die mir sehr nahe standen in der Situation. Und es gibt Fälle, in denen ich das drehen konnte, Gott sei Dank, für mich, und in denen die Personen heute auf einer ganz anderen Ebene stehen. Und es gibt Personen, bei denen hat es nicht geklappt. Und das hat harte Konsequenzen gehabt und extrem, extrem viel bewegt in meinem Leben. Aber es war wirklich eine ganz, ganz wichtige Übung für mich.
Toll, toll. Echt auch, dass du die nochmal mit uns teilst, Rolf. Also finde ich auch eine ganz spannende Erkenntnis auf jeden Fall, die wahrscheinlich vielleicht viel gut für sich anwenden können. Ja, ich hatte noch eine Frage, die ich ganz spannend finde. Ich hoffe, die ist nicht zu persönlich, aber weil wir hatten ja so ein bisschen die Frage auch, macht Erfolg glücklich, ne? Und ja, fast schon so ein bisschen vielleicht abschließend, aber was würdest du sagen, was war so deine glücklichste Zeit oder wie beschreibst du für dich Glück? Oder was sind auch die glücklichsten Momente? Weißt du, du hast gerade von den Dingen gesprochen, die dich so ablenken, aber ne, ist das nicht auch vielleicht, sind das nicht auch Dinge, die einen dann total glücklich machen in dem Moment, ne, oder einen erfüllen? Aber ich wollte dich jetzt davon mal losgelöst, mal ganz frei. Was glaubst du, was macht dich glücklich? Vielleicht ist es aber auch zu persönlich, dann ist das auch.
Nö, du, wir haben schon über so viele persönliche Dinge gesprochen. Ich glaube, es gibt immer natürlich diese orgiastischen Glücksmomente, wo wahrscheinlich die wirklich orgiastischen Momente genauso dazu gehören, wie das, keine Ahnung, das 2:0 von Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Aber, aber das sind natürlich diese Momente, ne? So, das irgendwie habe ich natürlich auch. Natürlich gibt es diese Freudenmomente und so, diese Glücksmomente. Ich glaube schon, dass ich am glücklichsten bin in der Interaktion mit anderen. Das habe ich ja eben auch gesagt, dass ich irgendwie gerne irgendwie gute Gespräche führe. Deswegen macht mir das jetzt auch wirklich viel Spaß. Irgendwie gerne Erkenntnis habe. Also ich bin tatsächlich, ich glaube, die größten Glücksmomente sind für mich, wenn ich meine Meinung ändere.
So. Okay.
Wenn ich was
warum?
Entdecke.
Das finde ich spannend.
Kann ich dir nicht, ist super schwierig zu sagen, ne? Warum ist es so? Aber ich habe teilweise Momente, wo ich denke, jetzt habe ich was begriffen. Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Und das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, das ist nicht irgendwie was total faktisches oder so, was man begreift, sondern einfach irgendwie, wie ein Mensch tickt vielleicht oder wie irgendwie eine Situation sich ergeben hat oder warum irgendwas passiert ist in meinem Leben oder in anderen Leutes Leben oder jetzt gerade nur in einer ganz einfachen Situation. Und ich glaube, und in dem Moment, wo ich mich selber hinterfragen kann und irgendwie meine Meinung verändere, das macht mich extrem happy. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich ein großer Faktor irgendwie meines Erfolges, glaube ich auch, dass ich diese Momente so extrem wertschätze für mich. Weil du natürlich auch tatsächlich dadurch, dass das so einen großen, so ein positives Glücksgefühl für mich erzeugt, ich natürlich nach den Momenten strebe, mich selbst zu hinterfragen und mich selbst zu korrigieren. Und das für mich dann nicht, für viele Leute hat das ja so einen negativen Effekt, ne? Also wo sie sagen, Scheiße noch, ne? Habe ich falsch gelegen und so. Und bei mir ist es immer so, das ist wirklich so, ich habe da das falsch gelegen. Das ist ja krass. Das ist ja super. So, ne? Und kann da echt mit mir, also das kann ich echt ganz gut, so, dass ich mich darüber freue. Und das macht schon viele der Glücksmomente in meinem Leben, macht das aus tatsächlich. Dass dieses Freuen über das eigene die eigene Fehlstellung, so, die man vorher gehabt hat.
Oder könnte man da sagen, wie diese persönliche dann Weiterentwicklung? Weil für mich wäre es dann wie so eine Art, du gehst doch dann so beim Computerspiel, würde man wahrscheinlich sagen, so Level Up oder so.
Ja, genau, aber es ist in dem Moment, ich glaube, klar, wenn man das jetzt so retrospektiv, dann denkt man so, ja, Entwicklung und so, ne? In dem Moment denkt man ja gar nicht so wirklich an die Entwicklung, sondern irgendwie an, ja, also es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist.
Also Entwicklung würde ich so interpretieren, weißt du, wie so eine Art Prozessbeschreibung, dass quasi sich was, deine Wahrnehmung, deine, die Zusammenhänge, weißt du, das Denken, so wie so ein Pixelfehler. Wenn du sagst, guck mal hier, an deinem Bildschirm hast du da einen Pixelfehler, den kriegst du ja nicht mehr weg. Der ist dann da, der ist plötzlich, erkennst du den und dann siehst du den immer. Weißt du, ich meine,
vorher war der nicht da. Ich stelle mir das eher so vor, so ein bisschen läuft bei dir, wie wenn ich einen Film gesehen habe und ich habe den die ganze Zeit nicht verstanden. Und irgendwann gucke ich den und habe den dann verstanden.
Wie geil so.
Und dann sagst du, boah, war der blöd. Ach ja, stimmt. Ach, so ist das gemeint. Und ich glaube, dieser Aha-Moment, kann das sein, Rolf? Dieses Gefühl von, ich verstehe die Zusammenhänge und jetzt wird mir vieles klar. So ein bisschen dieses Gefühl von, ja, also
ja,
Durchblick, also Durchblick zu bekommen.
Genau. Also ich glaube einfach, das Gefühl, es ist ja wie, als wenn sie so eine Türchen öffnet irgendwo. Mhm. Das ist ja nicht immer irgendwie, klar, ist Perspektive, aber oft ist es ja gar nicht Perspektive, oft ist es ja einfach nur so ein Schlüsselloch oder so, dass das aufgeht.
Genau.
Und dieses einfach, dass man ein bisschen mehr Übersicht bekommt. So, ne? Dass man so ein bisschen mehr dass man irgendwie Limitationen aufbricht, die man vielleicht vorher gehabt hat in seinem Denken und so. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr begeisternd für mich. Also das sind cool. Tolle Momente.
Das hört sich echt sehr spannend an, wirklich. Ja, und vielleicht noch zu guter Letzt die Frage an dich. Jetzt kommt.
Lieblingspizza, oder was?
Nee, die Frage, die ich glaube ich, von dir einfach nochmal ganz interessant finde, zu hören oder als Antwort dann, was würdest du jemandem sagen, der wie du halt jetzt am Anfang seines Weges steht und eigentlich ja genau diese Ziele hatte, die du auch, sag ich mal, vielleicht mit Anfang 20 hattest. Vielleicht könnte man auch sagen, was würdest du dem 20-jährigen Rolf jetzt sagen, ne? Der jetzt da steht, irgendwie in den Startlöchern und keine Ahnung, gibt es da Dinge oder ne, ein großes Learning oder irgendwie eine Sache, wo du sagst, das würdest du gern Leuten mit auf den Weg geben, die genau diesen Weg anstreben?
Ich glaube, es ist schon unglaublich schwierig irgendwie, weil du du willst ja Leute auch nicht ihre eigene Geschichte berauben irgendwie, ne? Also, weißt du, was ich meine? Also das ist immer mein Problem bei so Ratschlägen oder so, ne? Ich glaube halt, Erfahrungen teilen ist deswegen irgendwie so der bessere Weg. Und dann kann man sich so ein bisschen nehmen, was man möchte, so, ne? Und das beeinflusst dann einen und das kann dann auch einen Impact haben, aber es ist so ein bisschen so, es lässt einem so ein bisschen lieber die Wahl, als wenn ich jetzt sagen würde, ich würde dir jetzt raten, mach mal dies und jenes.
Stimmt.
Ne? Und deswegen, genau, und das mir fällt es natürlich schwer, jetzt zu sagen, okay, was würde ich jetzt nochmal so anders machen und so, weil ich das ja auch gar nicht so richtig will.
Genau.
Dann müssen wir die auch nicht beantworten, dann, Rolf, in dem Moment. Nee. Vielleicht, genau.
Ja, also ich versuch's mal, aber
dann mach weiter so. So.
Du bist gut dabei, gell?
Läuft.
Ja, auch einfach dir selber, ich glaube, dir einfach selber so ein bisschen mehr Spielraum zu geben, glaube ich. Okay. Also Spielraum im Sinne von, ja, so im Englischen würde man sagen, so Slack, ne? Also einfach so ein bisschen, so ein bisschen den Druck rausnehmen, so 5% und so, damit man so mal hin und wieder mal zurückgucken kann. Oder irgendwie auch Perspektive gewinnen kann. Weil natürlich liegt in diesem Drive, kann natürlich auch eine Stärke liegen. Es kann natürlich auch eine Stärke liegen, Dinge zu bewegen. Und die möchte ich den Menschen auch nicht wegnehmen. Aber ich glaube, dass man nicht unproduktiver wird, wenn man 5% vom Gas gibt. Also das, ich glaube nicht, dass das nachher wirklich in der Produktivität einen negativen Effekt hat. Und ich glaube, dass es für die persönliche Entwicklung extrem förderlich ist.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Danke.
Wirklich, ich finde, das hat das nochmal echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, du hast schon recht. Also allein das, was du jetzt heute erzählt hast, glaube ich, bringt ja auch vielen schon eine sehr große Erkenntnis mit. Oder ne, hat wahrscheinlich für viele auch ein, ja, genau das, was du gerade sagtest, ne? Daraus kann man sich dann jetzt im Grunde das ziehen, was man da in dem Moment vielleicht auch für sich gut gebrauchen kann. Und vielleicht ist es dann auch da an der Stelle wäre es vielleicht auch zu platt, das jetzt so runterzubrechen. Ne? genau. Nee, aber wirklich schön. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, Rolf, weil ich hätte noch 1000 Fragen. Auf jeden Fall. Geil. Aber ja, ich meine,
wir müssen wir wollen ja nicht den längsten Podcast irgendwie. Oh, es gibt, genau. Es gibt doch von der Süddeutschen, da gibt es doch irgendwie so einen Podcast, der hört dann immer erst auf. Kennt ihr den? Das ist ja super. Habe ich mir auch echt schon mehrere angehört.
Ja, der ist super, ne? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Der alles gesagt, ne?
Alles gesagt, genau. Und cool. Da gibt's, wird am Anfang wird ein Codewort festgelegt und erst wenn der Gast dieses Codewort sagt, ist es beendet. Und sonst geht dieser Podcast so lange weiter, wie halt der Gast noch nicht alles gesagt hat. Ja, und tatsächlich habe ich mir da schon ein paar, nicht so viele, aber 3 oder so bestimmt, schon mal über sehr lange Zeit angehört tatsächlich. Das ist auch spannend.
Ja. Habe ich auch gedacht. Ja,
weil man ja auch irgendwann, ich habe mal, es gibt auch einen, das habe ich letztens gehört, ich weiß aber nicht mehr wie den Namen, der macht einen Podcast und der sagt, er muss wie immer, er bereitet immer mehr Fragen, also als für 90 Minuten vor, weil seine Idee ist, 90 Minuten lang haben die Leute immer, beantworten die Leute Fragen, die sie schon mal beantwortet haben und irgendwann geht dann aber irgendwann geht der Stoff aus.
Ja, genau.
Und dann fängst du an, ans Eingemachte zu gehen.
Die eigentlich spannenden Sachen zu erzählen wahrscheinlich. Ja. Ne?
Und er empfiehlt tatsächlich auch seinen Zuhörern einfach immer die ersten 1,5 Stunden seines Podcasts überspringen. weil er sagt, eigentlich fängt es erst danach an, interessant zu werden.
Okay.
Deswegen, also,
Vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter. Kurt, hast du ein bisschen Zeit?
Nee, also ja, ich will auch eure Zeit irgendwie nicht.
Alles gut. Ja, ist gut. Aber
es ist total spannend. Uns haben ja auch ein paar Fragen erreicht, auch so zum Thema, wie du geführt hast. Da hätte man jetzt auch nochmal spannend reingehen können, auch so das Thema Verantwortung, wie sich das für dich natürlich angefühlt hat mit zunehmendem Erfolg. Also ich glaube, wir hätten noch ganz viel Potenzial gehabt. Vielleicht, wir können ja auch die Hörer entscheiden lassen. Rolf, wenn du Lust hast, vielleicht kommst du ja noch zum zweiten Teil irgendwann. Aber ich glaube, genau. Aber an sich sind wir, glaube ich, sind wir dem Thema schon ganz gut gerecht geworden, glaube ich. Ne?
Ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Tiefe erreicht.
Ja.
Das fand ich auch sehr schön eigentlich bei euch.
Ja.
Und deswegen habe ich es auch gerne gemacht, weil tatsächlich, wie gesagt, ne, diese oberflächlichen Sachen, die macht man halt viel zu häufig.
Genau.
Und ich bin eigentlich auch, glaube ich, immer, ich glaube, ich hoffe, dass ich sehr offen war und irgendwie euch alles beantwortet habe, und ehrlich auch damit war. Und dann ist es auch für mich total spannend, ne? Also wenn es dann wirklich an Punkte geht, wo man sich selber nochmal weiter hinterfragt.
Ja. Ja, so ist auch unsere Haltung. Immer wenn wir die Einladung kriegen, dass wir fragen dürfen, dann machen wir das natürlich dann auch. Ne? Mhm. Klar, ja, cool. Von daher
auch vielen
Dank.
Ja, aber du hättest ja jetzt auch, also ne, ich finde auch wirklich, die Antworten hat man echt gemerkt, dass du da ja auch wirklich Lust zu hattest, dich da zu öffnen und ehrlich zu sein. Und das für so ein breites Publikum ist das ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Also von daher vielen, vielen Dank, Rolf. Ja. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass du ja auch einen eigenen Podcast hast.
Ja,
also
genau.
Wer vom Rolf nicht genug bekommt hier, ne, der kann jetzt weiter scrollen oder weiter gehen. Leadership Sprouts nennt sich der Podcast vom Rolf. Und ist auch sehr spannend, aber ist wahrscheinlich dann eher genau da angesiedelt, was du ja auch gerade sagtest, ne, dass man im Grunde die Gründerszene wahrscheinlich da so ein bisschen auch bereichert, ne?
Ja, genau, da geht's dann um Führung und neue Ideen für Führung.
Ja, super.
Und wer sich aber dafür interessiert, ist gerne herzlich eingeladen. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie verlinken.
Auch ja, machen wir. In Shownotes.
Ja, und
definitiv.
Genau, weil wir freuen uns auch da irgendwie einfach viele Leute zu erreichen. Und wie gesagt, es ist Non-Profit und wir versuchen einfach irgendwie viele Leute ein bisschen glücklicher damit zu machen, dass sie halt irgendwie selber irgendwie bewusster führen und vielleicht auch bewusster geführt werden.
Finde ich auch wirklich ein ganz tolles Format. Habe ich auch selbst schon reingehört. Wirklich sehr spannend, genau. Deswegen also direkt gern einfach rüberwandern.
Ja.
Danke für deine Zeit, Rolf, und danke, dass du hier warst. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Dank.
Und weiterhin alles, alles Gute für dich.
Ja, genau. Alles Gute.
Sehr gern geschehen. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.